Hallo und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Nach Blade Runner beschäftigen wir uns heute mit einem weiteren Film aus dem Science-Fiction-Genre, bleiben allerdings beim gleichen Regisseur, Alien von Ridley Scott.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Lukas.
Hallo.
Lukas, es ist Ewigkeiten her. Wie lange ist es her? 3, 4, 5, 6, 8, 10 Wochen. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen?
Ich glaube 3 Wochen, aber gefühlte 8 Wochen.
Ja, es war sehr, sehr lange her. Wir haben das letzte Mal über Blade Runner von Ridley Scott gesprochen. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ein Film, der, den du auch sehr gemocht hast, wie in unserem Gespräch herauskam. Ja. Jetzt geht es um einen Film, bei dem du wahrscheinlich noch eine größere Expertise hast als ich, beziehungsweise den du wahrscheinlich öfter gesehen hast als ich. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das könnte sein, wobei es kein Film ist, den ich schon seit meiner Kindheit kenne, sondern eher mittleren bis späten Jugend, ich glaube so 2014, 2015, war das erste Mal, dass ich Alien gesehen hatte, den ersten Teil. Mhm. Ich hatte davor, also früher, ich glaube 2014, hatte ich Prometheus gesehen, Dunkle Zeichen.
Ja. Ach, du kanntest Alien vorher gar nicht,
oder? Nee.
Verstehe.
Und darauf bin ich dann wieder auf das Original, auf das Erstlingswerk von Ridley Scott zu Aliens gekommen, indem ich einfach erstmal Prometheus gesehen hatte. Das hatte mich so ein bisschen angefixt und dann habe ich mir nochmal angeguckt, was da 1979 für einen Film fabriziert wurde und war sehr angetan.
Ja, ja. Hat mir gefallen. Das ist sehr interessant, denn ich muss auch sagen, dass ich Prometheus zuerst gesehen hatte und natürlich da im Kino saß und nicht so richtig verstanden habe, was da passiert ist. Klar, man kennt so dieses Alien-Viech da von irgendwelchen Bildern oder so oder irgendwelchen Clips, die man irgendwie im Internet mal gesehen hat oder so. Aber so richtig was dazu gewusst habe ich nicht. Ich hatte allerdings sehr, sehr viele Freunde im Bekanntenkreis und Freundeskreis eben, die sehr von diesen Filmen geschwärmt haben. Denn ich muss sagen, so 2012 rum, ich war zwar schon ein Filmfreak, allerdings ich war eher in so einer Nische, weißt du, was so kleinere Horrorfilme angeht, so die so in diese Richtung Saw, Hostel und so ein Spaß ging, ne? Und das, was man sich da alles verbotenerweise dann auf Kinox und Movie 4K und wie das alles gehießen hat, ich hoffe, ich mache mich nicht strafbar im Nachhinein dafür, angesehen hat und kannte dann diese ganzen Sachen, die es so in die totale Populärkultur geschafft haben, noch gar nicht. Und deswegen war das auch meine erste Erfahrung dann mit Alien.
Mhm. Ja. Ich hatte da auch so eine so ein kleines Aha-Erlebnis. Als ich das erste Mal Alien geschaut hatte, ich wusste auch schon, um was es da, sage ich mal, so grob geht. Durch Prometheus wurde ja so ein bisschen was geteasert, ein bisschen so die Vorgeschichte erzählt. Und man weiß schon ungefähr, auf was man sich einlässt. Aber Ausschnitte aus Aliens von 1979 direkt waren mir auch noch irgendwo tief versteckt im Gedächtnis geblieben durch RTL-2-Werbung, die ich mit 6, 7, 8, 9 Jahren dann zu späterer Stunde, weil ich vielleicht irgendwelche anderen Filme geguckt habe, bei denen als Vorspann gab, diese Sendung ist für Zuschauer unter 16 oder 18 Jahren nicht geeignet. Das hat dann ja dann schon immer gezogen und die Müdigkeit unterdrückt. Und da kam auf RTL 2 dann ziemlich spät abends mal eine Werbung, bei der ich dann, 2014 jetzt ein paar Szenen wiedererkannt habe. Genau, und so war mir das erst gar nicht bewusst, dass ich dann doch schon in einem sehr frühen Jahr dann doch was mit Alien zu tun hatte, obwohl ich noch nicht mal die Filme gesehen hatte.
Das ist ziemlich interessant, dass du das sagst, weil das fällt mir tatsächlich wirklich gerade jetzt so ein. Ich habe meine ersten Erfahrungen mit Alien nämlich auch über Fernsehwerbung gemacht. Tatsächlich. Ich kann mich noch relativ genau erinnern, dass meine Eltern früher natürlich immer so Videokassetten aufgenommen haben, wie das immer so war. Ne? Und da hatte man ja auch die Werbung dann zwischendrin. Ja? Da gab es dann so, also die haben ja dann natürlich nicht Alien aufgenommen, sondern die haben ja dann so Sachen wie Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York aufgenommen, ne? So in den 90er Jahren. Ja. Und da gab es allerdings zwischendrin dann immer mal Werbung zu verschiedenen Alien-Teilen. Das muss dann irgendwie so gewesen sein, dass diese Filme wahrscheinlich an 2 Wochenenden hintereinander irgendwie mal kamen, diese Kevin allein in New York. Und da gab es irgendwie Werbung zu Alien 2 erst, glaube ich, und dann Alien 3. Also da gibt es halt dieses berühmte Bild aus Alien 3, Müsste das sein, wo Alan Ripley so mit einer Glatze so an so einer Wand ist und dieses Alien so ganz nah vor ihr ist? Das müsste der dritte Teil, ne? Und das ist genau diese Werbung. Und ich glaube fast, das ist auch RTL 2. Das ist ganz schön, dass du das so Kindheitserinnerung nochmal hier.
Also ich glaube wirklich, das war eine und dieselbe Szene. Also ich kann mich noch dran erinnern, man hat diese schwarze Fratze des Aliens gesehen und auf jeden Fall eine leidende Person wird jetzt wahrscheinlich die Szene gewesen sein, die du da genau beschrieben hast. Aber ja, tatsächlich, RTL 2.
Das heißt, unsere Eltern wollten uns wahrscheinlich sowas wie Kevin allein zu Hause und sowas angeben oder ich weiß nicht, was du da gucken durftest, aber nebenbei haben sie uns dann auch schon den Virus und die Liebe zu Ridley Scotts Alien-Filmen eingeimpft. Unterbewusst vielleicht. Ne?
Ja, wobei damals hätte ich mir sowas noch nie angeguckt. Also die Werbung, kann ich mich noch daran erinnern, hat dann schon wirklich eine sehr gruselige Wirkung auf mich gehabt. Ja.
Ja.
So, man sieht ja was ganz Verbotenes, was nur die Erwachsenen sehen dürfen.
Ja. Ist auf jeden Fall was anderes, ne? Wenn man sich so einen Kinderfilm anguckt und dann auf einmal merkt, okay, da gibt es dann noch was ganz anderes und gleichzeitig hat man so dieses Bewusstsein, okay, das ist wahrscheinlich nichts für mich, ne? Ja. Und trotzdem wird ja so ein Interesse dann in einem geweckt,
auf
ne?
jeden Fall.
Dass man dann Lust drauf hat, ja.
Das ist so.
Das heißt, du hast diesen Film dann 2014.
Genau, 2014 auch über diese ominösen, illegalen Webseiten.
Ach ja, okay.
Aber ich hatte mir dann im Nachgang eine Box gekauft auf Blu-ray. Ich hatte damals schon eine PlayStation, wo ich auch Blu-ray abspielen konnte. Und dann hatte ich alle Filme von Alien bis Prometheus in meinem Regal verewigt. Und dann kam ja dann später auch noch Alien Covenant, der ziemlich verhasst ist. Ja. Negative Kritiken einstecken musste.
Den habe ich noch gar nicht angesehen, übrigens. Alien Covenant. Ist aber auch von Ridley Scott.
Ist auch von Ridley Scott, genau. Die Vision hinter Alien Covenant hatte sich auch während der Produktion oder kurz vor Produktionsbeginn noch mal so ein bisschen geändert. Wahrscheinlich zum Schlechteren. Und ja, werden wir sehen, was da noch in Zukunft kommt. Es könnte aber sein, dass da noch ein, zwei Teile folgen, da Alien Covenant ja der Einstieg in eine neue Trilogie sein soll.
Ja. Das, da würde mich jetzt aber, ja stimmt, ja, das habe ich auch gelesen in der Recherche. Da würde mich jetzt aber auch direkt interessieren, wenn man sich zuerst Prometheus anschaut und dann Alien ansieht. Was waren so deine Gedanken, als du Alien gesehen hast dann zum ersten Mal, falls du dich noch dran erinnern kannst natürlich?
Ja, also ich sag mal, in Prometheus steckt schon so dieser Alien-Vibe drin. Nicht zuletzt durch die Musik, durch die Art, wie die Angst oder wie die Spannung im Film aufgebaut wird. Und letztendlich auch durch das gesamte Setting. Ne? Also geht eigentlich immer so, man befindet sich auf irgendeinem Raumschiff irgendwo im Weltall, trifft auf einen Planeten, der ein Störsignal aussendet und geht dann dorthin, weil, keine Ahnung, die Vorschriften das so wollen. Und so baut sich das dann alles miteinander auf. Und bei Alien hatte ich aber auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt einen schlecht gealterten Film sehe. Ich glaube, hätte ich damals mit 19 einen Horrorfilm gesehen, der schon gewisse Ansprüche stellt, dass man, etwas anders verortet, als man jetzt, sag ich mal, einen gegenwärtigen Film sehen würde. Man sieht einen älteren Film, es sieht vielleicht alles nicht so schick aus, die Computeranimationen, die Special Effects sind vielleicht nicht so opulent, ausladend, realistisch. Das hatte mich aber bei Alien überhaupt nicht gestört, denn hätte es mich gestört, hätte ich den Film, glaube ich, nicht zu Ende geschaut. Also wäre da irgendwie ein Störfaktor gewesen. Damals war ich auch noch so getrimmt, dass ein Film möglichst realistisch sein muss. Also der Film muss möglichst realistisch alles abbilden. Das Blut muss echt aussehen, die Wunden müssen echt aussehen, das Alien muss echt aussehen. Es musste alles irgendwie greifbar und tatsächlich sein. Aber das blieb es dann bei Alien auch. Bin ich auch jetzt nach meiner Recherche und nach meinem mehrmaligen Sehen auch noch überzeugt. Aber ja, so gesehen musste ich mich da von Prometheus zu Alien gar nicht so groß umstellen. Das hat mich gleich gecatcht, sogar noch mehr gecatcht, weil zu dieser Zeit auch ein PlayStation 4-Spiel Alien Isolation rauskam,
was fantastisch, ja.
sich mehr an die älteren Alien-Filme anlehnte als an Prometheus und dann auch Covenant.
Das ist das, wo du diese ultra kluge KI hast, die dich dann auch verfolgt. Ne?
Dieses, genau.
Ja. Ich habe so Ausschnitte gesehen und dachte mir, okay, das möchte ich niemals spielen, weil ich sowieso, was so Horrorspiele angeht, gar nicht so leicht verträglich bin. Mhm. Also gucken gerne. Ja, das ist so ein bisschen auch dieses, man gibt die Verantwortung so ein bisschen an die Figuren dann im Film ab oder so. Ne? Ja. Man muss nicht selber handeln. Wenn es schief geht, dann ist es ja in den meisten Fällen deine Schuld. In einem Computerspiel, auch wenn man das selber oftmals nicht wahrhaben will, natürlich. Ja. Also, du hast es auch gespielt, dann?
Aber genau, ich hatte das durchgespielt.
Ach, okay.
Das hatte mir irgendwie gefallen. Ich habe mich da in diesem Setting, mit diesem Look und mit dieser musikalischen Untermalung sehr anfreunden können, dass ich, ja, wenn ich einen Alien-Film heutzutage sehe, also jetzt nach, sage ich mal, 5 Jahren, dass ich schon so das Gefühl habe, dass ich da schon was sehe, was ich viel länger kenne. Also es fühlt sich fast schon etwas heimisch an.
Ja.
So, wenn da immer so die ersten Szenen, so die Exposition des Filmes kommen, die ja doch dann schon irgendwo redundant sind und so einen Wiedererkennungswert aufbauen, gefällt mir das immer sehr, ja. Auch die, sag ich mal, etwas verpönteren dritten und vierten Teile von Alien. Hm. Weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Ja.
Genau, selbst die tragen irgendwo dieses gewisse Etwas, was Alien vielleicht auch ausmacht und vielleicht auch den Beliebtheitsgrad irgendwo begründet, dass es ja auch jetzt in Zukunft oder jetzt in der Gegenwart auch immer wieder davon gesprochen wird und fortgesetzt wird und so weiter. Hm. Auch wenn der Künstler H.R. Giger 2014 erst verstorben ist, muss man leider dazu sagen. Aber ja, ich hatte schon etliche Kontakte mit Alien, so kann man sagen.
Ja. Wir kommen gleich direkt auf den Film zu sprechen und reden mal ein bisschen über Ridley Scotts Werk und analysieren auch mal ein bisschen rum und so. Ich möchte nur kurz nochmal auf meine Rezeptionsgeschichte zu sprechen kommen. Ich bin mir gar nicht sicher, wann ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Es war aber wahrscheinlich so erst so 2015, 16, 17 irgendwann rum. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da, also in meinem Freundeskreis hatte ich 2 Freunde, die sehr, sehr große Fans waren, die auch beide die Box dann zu Hause hatten. Ne? Ich habe auch einen Kumpel, der zum Beispiel auch ein sehr großer Verfechter von Prometheus ist und den auch sehr, sehr mag. Was mir jetzt nicht so geht, ich habe den Film im Kino damals zwar durchaus genossen, habe ihn allerdings dann im Nachhinein, als ich dann Alien und Alien 2, also Aliens gesehen habe, ne? Alien 2 gesehen habe, war ich dann schon so ein bisschen enttäuscht, ne? Weil Alien für mich dann doch nochmal was komplett anderes war, was so diesen Horroraspekt angeht. Und ich fand das dann nochmal viel intensiver und die Art und Weise, wie dieses Alien dann eben auch mit den einzelnen Menschen interagiert und die Atmosphäre, die dann auch an Bord des Schiffes herrscht und so und wie diese Welt inszeniert wird und aufgebaut wird, fand ich absolut großartig. Und dann natürlich auch der zweite Teil von James Cameron. Ich weiß jetzt leider nicht, aus welchem Jahr der ist. Muss irgendwann Mitte 80er oder so gewesen sein. Auf jeden Fall war das ja dann im Prinzip so eine so eine Umkodierung dieses klassischen 80er Jahre Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone Actionhelden, ja, den man dann an Sigourney Weaver vorgenommen hat, ne, die ja in allen 4 Alien-Filmen mitspielt. In Prometheus glaube ich nicht mehr. Zumindest habe ich sie jetzt nicht auf dem Schirm gerade. Ne? Spielt er nicht mehr mit. Und habe dann diese ganzen Filme auch nacheinander gesehen. Auch Alien 3 von David Fincher, der dann meiner Meinung nach auch nochmal ein paar wichtige Motive aufgenommen hat, die der erste Teil bereits etabliert hat. Also schon so ein bisschen zurück zu den Roots gegangen ist. Ne? Aber wie ich auch finde, die Qualität dann nicht erreicht hat, ist natürlich auch ein wahnsinnig hoher Standard, den Ridley Scott da gesetzt hat. Und Alien 4 war dann auch noch ganz schön, ist in meiner persönlichen Liste dann aber doch eher weiter hinten. Ne? Aber ich war von Prometheus dann im Großen und Ganzen, muss ich sagen, um nochmal darauf zurückzukommen, ein bisschen enttäuscht. Ich halte ihn nicht für einen schlechten Film, aber einfach im Vergleich mit dem, was Scott und James Cameron da etabliert haben, fällt es für mich schon ganz schön ab irgendwie.
Ja. Welchen Teil findest du am stärksten?
Am stärksten finde ich den ersten.
Ja. Den ersten.
Den ersten, den wir,
so,
den wir heute besprechen. Hm? Ja. Und dann Teil 2. Und ich muss Covenant noch gucken, ne? Der auch von Ridley Scott ist, aber den ich mir bisher nicht zu Gemüte geführt habe. Auch vielleicht ist auch ein bisschen Angst vor Enttäuschung dabei. Vielleicht ist er ein bisschen Angst vor Enttäuschung.
Schwierig. Ja, also ich finde Alien Covenant eigentlich ganz gut. Ich hatte ihn auch im Kino gesehen. Mhm. Vielleicht wirkt das dann nochmal ein bisschen anders, ein bisschen positiver auf einen etwas wahrscheinlich schlechteren Film. Mhm. Aber ich fand ihn tatsächlich ganz gut. Mhm. Vor allem den Soundtrack. Der ist auch wieder hervorragend.
Ja.
Ja, und ansonsten, also ich glaube, die Horrorelemente, die man in den ganzen Alien-Teilen geschätzt hat, wird man da auch wieder zu schätzen wissen. Mhm. Wenn es auch so ein paar Plot-Twists gibt oder so ein paar Einschläge und Gangarten, die einem vielleicht nicht ganz so zusagen, weil man die vielleicht ein bisschen abstrakt, abstrus oder einfach sinnlos findet.
Mhm.
Gibt es wahrscheinlich ganz viele Meinungen. Ich bin ich gehöre zu denen, die den dann doch ganz gut finden.
Ja, okay. Ja. Wie oft hast du ihn gesehen?
Welchen?
Alien? Den Alien, ja. Den wir jetzt besprechen.
Vielleicht so 7-8 Mal.
Bestimmt. 7-8 Mal.
Okay. Ja, also.
Ich dachte schon, ich habe zu hoch gegriffen, als ich am Anfang gesagt habe, dass du den, dass ich den deutlich weniger gesehen habe als du. Aber das ist ja wirklich wahnsinnig viel mehr. Also ich habe ihn tatsächlich nur 2 Mal gesehen bisher. Einmal eben mein erstes Mal und dann eben in Vorbereitung auf die heutige Sitzung, wie man in der Uni bei uns sagen würde, nochmal vor 2 Tagen. Mit ein paar Freunden auch, dann so nebenbei da gesessen und meine Notizen gemacht und habe dann danach so ein bisschen, war ganz lustig, der Diskussion gelauscht. Ne? Die haben dann da über die verschiedenen Motive des Films gesprochen und ich habe dann extra versucht, mich zurückzuhalten, weil ich natürlich will, dass die auch unsere Folge hören. Ja. Ne? Ganz klar. Ne? Aber das ist ziemlich witzig, dass die schon auf einige interessante Motive gefunden oder getroffen sind, die ich für mich auch rausgefiltert habe. Ne? Und ich würde sagen, dass wir das dann auch direkt zum Anlass nehmen können, mal über den Film direkt zu sprechen, oder?
Das können wir gerne machen. Ja. Ich erzähle am besten mal, worum es so grob geht.
Sehr, sehr gerne.
Um euch da vielleicht mal so einen kleinen Ansatz zu geben, in welche Richtung der Film geht, falls ihr ihn noch nicht kennt. Also wir befinden uns im Jahr 2122, zur zeitlichen Einordnung vielleicht mal, so als grobe Angabe, im Raumschiff Nostromo. Dort arbeitet eine 7-köpfige Besatzung, die sich in einem Kryoschlaf befindet und durch das Raumschiff selbst, das administrative Programm des Raumschiffs geweckt wird, da ein Störsignal von einem nahegelegenen Planeten ausgeht, der aber noch relativ weit weg von der Erde ist. Man muss dazu sagen, es wird, glaube ich, ein Erz gefördert, was zur Erde zurücktransportiert werden soll. Und auf diesem Weg entdeckt das Raumschiff das Störsignal und die Crew wird geweckt, muss dem Störsignal laut Vorschrift nachgehen. Und dann ereignet sich so ein kleiner Horrorreigen, den wir jetzt näher analysieren werden.
Ja. Stellt sich natürlich die Frage, wo beginnt man mit der Analyse bei so einem Film? Und ich habe mir gedacht, sinnvoll ist vielleicht die von dir bereits angesprochene Exposition erstmal zum Anlass zu nehmen, um erstmal so ein bisschen die Atmosphäre zu beschreiben, die in diesem Film, die in diesem Film so herrscht. Und zwar fällt es ja schon auf, dass dieser Film sehr, sehr langsam beginnt eigentlich. Ne? Es ist eine sehr, sehr langsame Exposition. Wir sehen, wie die Kamera so ganz, ganz langsam durch das Weltall sozusagen schaut, ja, wie so ein großer Planet dann auch mal ins Visier genommen wird, ne? Und dann streifen wir in gewisser Weise durch das Raumschiff, auf dem sich die Crew befindet, ja. So ganz langsam gehen wir oder läuft die Kamera durch diese sehr, sehr engen Gänge, ja. Es wird direkt so eine fast schon klaustrophobisch anmutende Enge eben konstruiert und gleichzeitig eben eine sehr, sehr technische Umgebung, ja, in der erstmal überhaupt kein Leben ist, sondern es sind eigentlich so Gänge, die mich an den 2 Jahre zuvor erschienenen Star Wars tatsächlich erinnert haben. Also tatsächlich so dieses ganze Raumschiff, was dann auch gezeigt wird, sieht vom Design her hat mich sehr, sehr stark an Star Wars erinnert irgendwie. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie Inspirationen hergenommen haben, ne? Aber ist natürlich eine schöne Sache, wenn man da so eine Vorlage bekommt und sich dann an der orientieren kann, ne? Das will ich jetzt natürlich nicht vorwerfen oder so, ne? Aber mich hat das schon sehr, sehr stark daran erinnert. Und ich finde es auch schön, diese Konstruktion dieser engen Gänge, also es ist ja nicht nur so, dass diese Enge sehr eng sind, sondern es sind ja auch noch so kleinere Körper, die dann aus diesen Wänden noch rausragen, die erstmal so unnötig anmuten, ne? So diese Halbkugeln sozusagen, ne? Die dann nochmal diese Enge unterstützen. Und gleichzeitig ist es dann teilweise sehr dunkel, ja, du siehst, wie diese, wie Lampen anfangen zu leuchten, ja. Und dann ist eigentlich das erste Mal, dass wir Leben erblicken, sind, wenn die Menschen dann aufwachen, ne? Kann man sagen.
Das stimmt, aus ihren Kryokammern, ne? Die ja. befinden sich dann so im Schlaf, die biologischen Funktionen sind auf ein Minimum runtergefahren. Mhm. Und so kann man, sage ich mal, eine längere Zeit, ohne wirklich zu altern oder in irgendeiner Weise aktiv sein zu müssen, überleben. Aber du hast das eigentlich schon ganz gut getroffen. Diese langsame Kamerafahrt am Anfang, dieses Gleiten durchs All, dann auf das Raumschiff hin. Ich finde das eigentlich ganz schlau gemacht, da Ridley Scott hier zweierlei Dinge, sage ich mal, verbindet, was wahrscheinlich auch viele Regisseure in vielen Filmen machen. Aber hier hat das schon einen sehr prägenden Charakter, da zum einen gezeigt wird, man befindet sich im All, in irgendeinem fernen Sternsystem oder auf jeden Fall weit weg von der Erde. Es werden Planeten gezeigt, die man nicht zuordnen kann, die Monde haben, die man ebenso wenig kennt. Und da erblickt man dann dieses relativ große, auch hohe Raumschiff, was jetzt eher wie so ein schwebendes Hochhaus oder Hochhäuser anmutet, die zu einem Raumschiff verbunden wurden, als jetzt ein Space Shuttle oder als jetzt irgendein schnittiges Raumschiff, was man sonst aus diversen Actionfilmen kennt. Hm. Und genau, dann wird so das Interieur, so einzelne Räume des Raumschiffs gezeigt. Und hier kann man schon so eine gewisse Vorahnung erhaschen, wie der Film, sag ich mal, sein Ass ausspielen könnte. Ne? Man sieht sehr dunkle Gänge, die sehen sehr industriell aus. Es hängen Ketten von der Decke, es tropft etwas. Kein grelles Licht, aber ein sehr dunkles Licht. Also sehr wenige Lichtquellen. Und umso höher man kommt, hat man das Gefühl, umso heller wird's. Und wie du schon gesagt hast, diese engen Gänge mit diesen, ausstaffierten Polstern. Und umso heller es wird, umso näher kommt man dann, sage ich mal, in dieses Wohnquartier oder in dieses Schlafquartier der Besatzung. Und das hat dann dort oben wieder einen sehr zarten und so fast schon irgendwie himmlischen Charakter, wie so eine Art, ich möchte jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, wenn ich jetzt das Wort Geburt sage.
Ja.
Aber es ist schon so ein Erwachen im großen Unbekannten. Und das Raumschiff, dessen administratives Programm ja auch Mutter genannt wird, bietet da nochmal in diesen kleinen wenigen Räumen, diesen Wohnquartieren, so ein etwas Schutz vor dem großen Nichts und den dunklen Niederungen des eigenen Raumschiffs.
Ja. Ich habe mir auch den Begriff Geburt aufgeschrieben dazu tatsächlich, ne? Ohne zu sehr in christliche Ikonografie jetzt oder auf christliche Ikonografie zu sprechen zu kommen, aber das ist ja durchaus was Ridley Scott auch in beispielsweise Blade Runner dann drei Jahre später dann eben bedient oder auch in Legende. Also es ist schon nicht so abwegig, aber es ist jetzt kein Thema, was ich für meine heutige Besprechung besonders verfolgt habe, muss ich sagen, denn es gab da andere Themen, muss ich sagen. Auch wenn es vielleicht interessant wäre oder sicherlich interessant wäre. Aber ich finde, dass gerade diese Exposition, du hast schon recht, finde ich, wenn du sagst, dass er so ein bisschen die Richtung vorgibt, die der Film dann einschlägt. Ja, zum einen diese Enge und diese Angst, die da stattfinden könnte. Zum anderen aber auch dieses Beobachtende oder diese beobachtende Kamera, die wir dann im Laufe des Films immer wieder sehen. Ja, also man hat relativ viele Szenen, finde ich, in denen die Kamera bewusst dann auch mal so ein bisschen wackelt und in dem du auch merkst, dass irgendwie ein Kameramann dann auch mal in Schritten da lang gegangen ist, ne? Als ob sozusagen eine weitere Person in diesem Raum ist oder da ist. Ne? Und so ist es ja, dass zum einen eben wir dann als Zuschauer eben das Geschehen beobachten. Ja, wir werden ja auch wirklich in dieser Exposition so eingeführt und es ist so, als ob uns dieses Raumschiff gezeigt wird, ne? Diese Umgebung und die Spielregeln festgelegt werden, auf der dann die folgenden 111 Minuten, glaube ich, oder 112.
Es gibt die Kinofassung und den Director's Cut und ich habe, glaube ich, den Director's Cut gesehen mit 118 Minuten, glaube ich. Der Director's Cut, genau. Okay. Also die Kinofassung könnte dann, glaube ich, 110 Minuten gehen. Ja,
ich glaube, das kommt hin. Also ich meine nämlich, dass die sich nur in einer Minute unterscheiden.
Ach so.
Also habe ich zumindest gelesen, weil wir hatten auch tatsächlich bei unserem Abend vor 2 Tagen auch überlegt, schauen wir jetzt den Director's Cut oder die Kinoversion. Mhm. Wir haben uns dann für den Director's Cut entschieden. Und der ist, glaube ich, eine Minute länger oder eine kürzer. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ne? Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall werden so die Spielregeln festgelegt, kann man sagen. Ne? Diese Enge, diese Dunkelheit, dieses Beobachtende. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese langsame Exposition, dass dieses Tempo, was am Anfang vorgegeben wird, im Verlaufe des Films beschleunigt wird. Und zwar wäre jetzt meine These, dass sich das Tempo der Kamera und das Tempo der Erzählweise so ein bisschen auch an der Stimmung an Bord orientiert. Also wenn die Stimmung dann im Verlaufe des Films hektischer wird, ja, und sozusagen sie die Flucht ergreifen müssen oder das Alien töten wollen, dann, dass die Kamera dann auch mit schnelleren Schnitten arbeitet, ja, oder dass sie mit schnelleren Schnitten gearbeitet wird, oder dass sie sich auch ein bisschen hektischer bewegt und so weiter und so fort, ne? Das ist schon so ein Eindruck und das passt ja, also dass sich im Prinzip die Kamera am Tempo der Erzählung und vielleicht auch am Tempo der Figuren orientiert vor allem, weil die Kamera ist ja am Anfang, haben wir eben schon festgestellt, sehr, sehr ruhig und die Figuren schlafen ja auch noch, ja, und erwachen langsam und dann hast du einen Cut und die sitzen am Frühstückstisch.
Genau. Und an dem Punkt ist meiner Meinung nach schon die Exposition beendet. Die Exposition geht zwar sehr langsam vonstatten, ist dann aber dafür relativ kurz. Denn sobald dann die Besatzung am Tisch sitzt, geht es ohne großartige Figureneinführung sofort in so ein Alltagsgeschehen. Man ist aufgewacht, man trinkt seinen Kaffee, man kommt wieder zu Kräften und es geht gleich wieder um ganz weltliche Themen.
Es geht auf jeden Fall um den Lohn auch, ne? Also ob sich das jetzt lohnt, was sie da arbeiten und ja, man könnte ja ein bisschen mehr Lohn auch bekommen und fordern und so, ne? Das sind so Themen und so ganz alltägliche Sachen, ja. Es findet auf jeden Fall keine große Psychologisierung der einzelnen Figuren statt, ja. Und es sticht auch keine Figur wirklich raus, weswegen es auch relativ schwer zu antizipieren ist aus meiner Sicht, dass sich ausgerechnet Ellen Ripley dann zur Protagonistin des Films entwickeln wird. Oder hast du das anders gesehen?
Also ich hätte das jetzt schon anders gesehen. Also ist es richtig, dass die gerade am Anfang alle auf einer Ebene sind, haben alle ungefähr die gleiche Präsenzzeit. Es gibt jetzt nicht so diesen Hahn im Korb, um den sich jetzt die Handlung drehen wird oder was man zumindest vorausahnen könnte. Aber ja, du hast schon recht, aber ich finde, da Ellen Ripley dann immer so ein bisschen dieses schwarze Schaf ist, sie da gehen wir jetzt schon ein bisschen weiter in die Handlung, als die Besatzung, die, sage ich mal, diese Entdeckungstour auf dem Planeten vollführt hatte, als sie wieder zurückkam, hätten die laut Quarantänevorschriften nicht ins Schiff gekonnt. Mhm. Aber dann Ash, der übrigens von Ian Holm gespielt wird, hat sich dann natürlich dem Gesetz widersetzt, an dem aber Ellen Ripley, so festhielt. Und da erkennt man schon so diesen Einzelkämpfercharakter Ripleys. Also alle anderen halten so ein bisschen zusammen oder arrangieren sich irgendwie miteinander. Aber Ellen Ripley ist dann schon, sag ich mal, so die Kante, die ihren eigenen Kopf hat, was dann aber natürlich noch im Verlauf der ganzen Handlung durch ganz andere Sachen nochmal um ein Vielfaches verstärkt wird.
Ja. Ganz kurz zur Einordnung, weil du gerade Ian Holm erwähnt hast, kennt man unter anderem als Bilbo aus der Herr der Ringe oder auch als eine nicht unwichtige Figur in From Hell. Ich glaube aus dem Jahr 2003 oder war das Ende der 90er? Könnt ihr euch selber ergoogeln. Auf jeden Fall, da spielt er noch eine sehr, sehr wichtige Figur mit Johnny Depp, der Film. Auch gar nicht mal so unsehenswert oder nicht sehenswert.
Kenne ich persönlich auch noch nicht.
Kam früher auch immer lustigerweise auf RTL 2, weil das gerade erwähnt oder weil wir es vorhin erwähnt hatten. Es wurde sehr, sehr wiederholt. Das war einer dieser Filme, die sehr, sehr oft im Fernsehen liefen. Wo waren wir gerade? Ah ja, genau, Schwarzes Schaf. Ja, das stimmt. Ich hatte nur mit meinen heutigen Sehgewohnheiten das Gefühl gehabt, dass ich auch schon sehr, sehr viele Horrorfilme gesehen habe, wo sich gerade dieses schwarze, opportunistische Schaf dann oftmals so als die Person entpuppt, die dann auch als erste drauf geht. Mhm. Ja? Und deswegen war ich mir da, Also ich wusste es natürlich, allein dadurch, dass diese, dadurch, dass ich diese Fernsehwerbung aus den 90ern kannte, ja. Dass die ja in weiteren Alien-Teilen durchaus noch vorkommt. Ne? Das heißt, dachte ich mir schon, okay, die wird das irgendwie überleben, die wird da irgendwie rauskommen. Ne?
Ja.
Aber ich frage mich, ob ich mich das, ob das auch so rausgekommen wäre, wenn man dieses Vorwissen nicht hat. Ne? Da müsste man jetzt jemanden fragen, der 1979 dann im Kino war oder den Film dann später vielleicht direkt auf VHS dann gesehen hat oder so.
Es war schon die Rolle, die Sigourney Weaver in den Folgenfilmen sehr geprägt hat. Ne?
Ja,
denn selbst in Avatar von 2009 war ja Sigourney Weaver da auch diese sehr humanoide Ureinwohner.
Ja.
Navi.
So hieß, genau. Ja,
pro Navi. War da schon so diese taffe, selbstbestimmte Amazone, die da in ihrem eigenen Kopf hat und sich nichts sagen lässt, auch nichts von Männern.
Das zieht sich auch so durch, ne? So immer relativ starke Frauenfiguren, ja? Das, was ja in Alien schon etabliert wird, in Alien 2 dann auf die Spitze getrieben wird, meiner Meinung nach, ne? Bei Avatar, wir sehen sie auch in den beiden Ghostbusters-Filmen oder zwei Ghostbusters-Filmen auf keinen Fall als so eine klassische Frau, die nur so oder Frauenfigur, die nur sozusagen so eine Art Sidekick ist. Sie ist in dem Film schon ein Sidekick, muss man sagen, aber sie ist trotzdem eine selbstbestimmte Frau, die, ich glaube, sie ist die mit der Bill Murray unbedingt ausgehen möchte dann in dem Film, aber sie wehrt sich dann auch dagegen, ne, und gibt ihm schon sozusagen zu wissen, wer eigentlich die Hosen dann anhat. Ne? Also da, sie spielt in ihrer gesamten Karriere eigentlich dann mit diesem Motiv, kann man sagen. Ne?
Ja.
Aber gerade in den Alien-Filmen natürlich ganz klar. Ne? Ich habe vorhin schon gesagt, in Teil 2 eigentlich so das, was man sonst nur von Schwarzenegger und Stallone kennt, ja, diese Umkodierung in wirklich eine Actionheldin, dann, ne? Was James Cameron damit ihr gemacht hat. Ganz, ganz fantastisch. Ne? wir haben eben schon so ein bisschen über die Atmosphäre auf dem Raumschiff gesprochen. Die Crew kommt ja dann zu diesem merkwürdigen Himmelskörper, ja, von wo aus das Signal kommt.
Ja.
Wie würdest du im Gegensatz dazu vielleicht die Atmosphäre auf dem beschreiben?
Das ist auf jeden Fall ein Planet, der ja schon auf einer gewissen Art und Weise signalisiert durch seine Beschaffenheit, durch seine Witterung, dass ein sehr lebensfeindlicher Planet ist. Es stehen so Stelen oder so Dornen aus dem Boden heraus. Dann ist es sehr windig mit irgendwelchem Geröll, was durch die Luft fliegt. Selbst die Sonne oder irgendein Himmelskörper, der irgendwie ein Licht aussendet, kommt da nur sehr schwach hin. Es ist sehr dunkel, es ist alles so ziemlich postapokalyptisch, so könnte man sich auch, eine Umwelt vorstellen, die nach einem Atomkrieg oder nach irgendeinem Krieg irgendwie ausgelöscht, verkohlt.
Auch ganz kurz, kannst gleich weiterreden, aber ganz interessant, dass wir wieder bei Ridley Scott so eine Sonne sehen, die von einem anderen Objekt verdeckt wird. Ne? Das ist ja das gleiche Bild, was wir in Blade Runner auch schon hatten und was wir auch in, was man auch in Legende zum Beispiel dann von 1985 sieht. Ne? Ja, also ist so ein Bild, was sich durchzieht bei ihm. Dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut.
Ich wollte das nur so ein Fact mal droppen.
Genau. Und man sieht schon, wie auch in anderen Alien-Filmen von Ridley Scott, auch in Covenant oder in Prometheus, sind die Planeten vielleicht nur auf den ersten Blick dann irgendwie bewohnbar, dadurch, dass sie eine feste Struktur haben. Vielleicht irgendwie Atemluft dort vorhanden ist oder irgendwelches Wasser. Das geht jetzt schon eher in die neueren Alien-Filme, also des Alien-Franchises. Und hier ist es schon so, also es ist alles sehr dunkel, man kann mit den Kameras oder mit den Funk nur unzureichend weit hören, sodass dann auch mal während dieser Begehung, während dieser kurzen Expedition, dann auch mal der Funk unterbricht, die Besatzung ist dann kurzzeitig getrennt voneinander, entdecken dieses omega-förmige Raumschiff und wollen das dann natürlich erkunden, was da aus irgendwelchen Gründen auch immer, man weiß es nicht, der Film sagt wirklich nichts. Also der Film, kann man vielleicht kurz anmerken, geht von Beginn an keinen Schritt zurück in irgendeine Retrospektive. Also selbst von keiner Person oder von keinem Handlungsstrang wird irgendwas Rückläufiges erzählt. Man bekommt von keiner Person irgendwie gesagt, ja, hat Kinder, hat Familie, irgendwie, dass so eine emotionale
Psychologisierung,
Bindung,
genau, ja,
geschaffen wird, dass man, ja, vielleicht irgendwelche Sympathien, dadurch, dass man weiß, oh, hier ist Familie und schweres Schicksal und ganz wichtig, dass der am Leben bleibt. Das ist hier gar nicht so, sondern der Film geht immer nur vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und bleibt wirklich in seiner Zeit ohne irgendwelche ja, Sprünge. Genau. Und ja.
Was ja ganz interessant ist, weil man das ja in Teil 2 hat man diese Psychologisierung ja lustigerweise versucht, ne? Also man hat ja mit Alan Ripley, also man hat ja zwangsläufig, hat sie dann so eine Art Trauma erstmal, ne? Oder ja, hat irgendwie Probleme, das zu bewältigen. Und ich habe auch in der Recherche gelesen, dass es ursprünglich eine Szene gab, in der wohl klar geworden ist, dass Alan Ripley auch Mutter geworden ist, ne? Oder meine Mutter war, was natürlich dann die Beziehung zu dem Mädchen auch nochmal vertiefen würde, ne? Was dann später kommt. Aber das ist dann vielleicht eine Besprechung für, wenn wir uns James Cameron irgendwann mal widmen,
könnte sein,
wenn wir über Alien 2 reden. Ja. Aber ja, diese Atmosphäre, ich fand die witzigerweise gar nicht so unterschiedlich im Vergleich zu dem Raumschiff, was wir schon kennen. Also es ist alles so ein bisschen weitläufiger, es ist nicht ganz so eng, aber ich finde, es wirkt sehr mechanisch. Es hat aber gleichzeitig auch so was Organisches. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Figuren sich da durch so eine Art Körper bewegen, durch so ein Skelett. Ja, also man hat so, also ich habe so die Wände mit so einer Art Skelett identifiziert, für mich persönlich. Ne? Als ob das irgendwie.
Auf dem Planeten oder im Raumschiff?
Im Schiff dann.
Ach, okay, alles genau. Klar, ja.
Und das hat mich so ein bisschen irgendwie darauf vorbereitet, habe ich das Gefühl, dass es, dass man hier vielleicht auf Leben treffen könnte, ja, beziehungsweise dass vielleicht dieses Schiff in gewisser Weise vielleicht selbst ein Organismus ist oder sowas, ne? Und, das wird ja dann im Prinzip zusammengeführt, ja. Wir hatten am Anfang, oder wir haben so diesen Eindruck von etwas Mechanischen, oder ich hatte den, und einem Organismus. Und dann kommt das ja so, dass einer der Arbeiter oder einer von der Crew, gespielt von John Hurt, ich glaube, Gilbert Kane heißt er in dem Film, dann eben sich diesen Eiern nähert, ja. Und dann kommt es ja sozusagen zum Kontakt mit dem Alien, kann man sagen, ne. Und er kriegt ja dann, das Ding kommt ja dann in sein Gesicht und so. Ne?
Der Facehugger.
Der Facehugger, ja. Ich habe mich da so an Half-Life erinnert gefühlt irgendwie. Kennst du, hast du Half-Life?
Leider nicht.
Nee. Die Headcrabs, die Half-Life gespielt haben, werden direkt wissen wahrscheinlich, was ich meine dann. Sind auch so Viecher, die sich im Gesicht festsetzen von Leuten und die zu so Zombies machen dann, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, der von Joan Hurt gespielte Gilbert Kane wird ja dann von diesem Alien eben angegriffen, und es kommt ja dann dazu, dass er aufs Schiff zurückgebracht werden muss, ja, und die müssen dann untersuchen, ja.
Wenn ich da nochmal ganz kurz zwischenfunken darf.
Selbstverständlich.
Zu dem Raumschiff, also ja, auf jeden Fall diese organischen Strukturen, die man dann auch ja mit dem menschlichen Körper irgendwie verbinden könnte, also da gibt es gewisse Deutungsansätze, wie man gewisse Formen oder ja gewisse Bauteile des Raumschiffs deuten könnte, aber irgendwie hat dieses Raumschiff für mich sowas Riesenhaftes. Also das geht wieder so ein bisschen diese Lovecraft-Schiene rein. So dieses, ja, so dieses monströse, Unbekannte, wo man sofort weiß, okay, hier, ich stehe jetzt vor einem Eingang, der gefühlt 10, 12 Mal höher ist als ich. Und sehe dann in dieser ja Schallzentrale irgendwie ein versteinertes Etwas, vor einer riesen Kanone sitzen.
Ja.
Ja, dass da schon so eine gewisse ja, Mysterie aufgebaut wird, wo man wiederum nicht weiß, wo soll jetzt die Reise hingehen. Jetzt sieht man hier irgendwelche ja, archaischen Lebensformen, die ausgelöscht wurden oder die zumindest gestorben sind, die dort verendet sind. Es gibt da eine ganz, ganz kurze Szene, wo so ein ganz kleiner Hinweis aufploppt, dass dieses Lebewesen, was da sitzt, weiß leider den Namen nicht. In Prometheus und Covenant wird das dann ja noch weit ausgeführt. Aber jedenfalls ist der, glaube ich, an der Seite irgendwie auf Höhe der Leber irgendwie aufgeplatzt. So, schon mal so als kleiner Hinweis, zu dem Zeitpunkt, wenn man den Film das erste Mal sieht, weiß man noch nicht, wo man das Ganze jetzt einordnen soll. Das würde sich dann später erschließen oder spätestens bei der zweiten Sichtung, was es mit diesem, was mit diesem Loch im Körper auf sich hat. Hm. Aber genau, das wollte ich einfach sagen.
Ja.
Also schon organisch, aber dann irgendwie auch ja, so ein bisschen gigantenhaft, ein bisschen fremd. Man merkt auf jeden Fall, ist es nichts, was von der Erde kommt.
Hm.
Aber absolut, ja. Die Menschen an sich kennen ja nur sich selbst.
Ja.
Und alles andere, was irgendwo stehen könnte, hätte dann ja demzufolge von einem Menschen dort platziert werden müssen.
Ja.
Und dadurch, durch die Tatsache, dass das in dem Fall überhaupt nicht sein kann, weil man ja sieht, dass das irgendwas Fremdes ist, was völlig Unbekanntes, wird wieder so eine Tür aufgemacht in ja, sehr, sehr viel Spannung.
Absolut, ja. Also das, du hast da auf jeden Fall recht und du hast auch gesagt, was ich sehr, sehr schön fand, was Fremdes, was anderes, ja, was ja im Prinzip der Titel schon vorgibt, ja, Alien, ja, ist ja was anderes, was Außerirdisches, etwas, was wir nicht kennen, und das ist, glaube ich, einfach so ein Grundthema, was der Film dann auch im weiteren Verlauf vorgibt, nämlich diese Auseinandersetzung mit dem Fremden und Anderen, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte zum Schluss, beziehungsweise es gibt mehrere Stränge der Interpretation, die ich mir so zusammengesetzt habe. Aber ich hatte im Großen und Ganzen dann nicht das Gefühl, oder ich war mir, sagen wir es mal so, ich war mir nicht sicher, ob dieses Alien jetzt eigentlich grundsätzlich den Menschen gegenüber feindlich gesinnt wäre. Oder ob es nicht eher was mit dem Eindringen sozusagen in den Lebensraum zu tun gehabt hat.
Ohne jetzt irgendwas über die ganze Thematik Alien zu wissen, könnte man zu dem Zeitpunkt des Eintreffens in das Schiff, dem Erforschen des Schiffs, bis dann, sage ich mal, dieser Facehugger auf diesen Mann springt, könnte man das tatsächlich schon denken, ja. Aber im Verlauf bekommt man dann ja mit, warum da Eier transportiert wurden, wozu diese ja, Xenomorphen, diese Aliens geschaffen wurden, warum die, sage ich mal, vervielfältigt und ja, transportiert wurden.
Ja, das Witzige ist ja, dass dieses Monster, dieses Alien, dann, weißt du, ich sag auch schon Monster.
Aber ist nicht falsch.
Es ist nicht falsch, ist nicht falsch. Es ist schon ein Monsterfilm, ja. Aber dass dieses Alien ja anscheinend schon dann irgend sowas wie Empathie dann zu spüren scheint. Und zwar eigentlich nur in einer Szene. Und zwar in der Szene, wenn sozusagen die Box mit der Katze vor ihr steht.
Mhm.
Weil man könnte sich ja die Frage stellen, okay, diese Katze ist jetzt eigentlich eben ausgeliefert, warum schiebt das Vieh das einfach so zur Seite? Und das ist lustigerweise der einzige Punkt, oder die einzige Szene, in der wirklich mal so ein Gegensatz zu dem Verhalten des Aliens zu sonst zu spüren ist. Und das ist nämlich auch ganz interessant, denn ich finde, die Katze spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Film, wenn es darum geht, sich mit der Thematik des Fremden auseinanderzusetzen. Denn mir ist aufgefallen, dass diese Katze auf eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise inszeniert wird wie das Alien selbst. Denn diese beiden Wesen sind es im Endeffekt, die dem Film die Jumpscares geben, tatsächlich. Ja, es gibt da so eine Szene, wenn die unten so einen Schrank aufmachen und die Katze dann so, und so.
Ja.
Und eine ganz ähnliche Szene gibt es mit dem Alien, wenn sich da einer, glaube ich, irgendwie abseilt oder runterfällt und dann auch dieses Alien so auf genau die gleiche Weise eigentlich da sitzt. Ne? Und ich habe mich gefragt, ist es nicht eigentlich nur die Auseinandersetzung mit etwas anderem, was wir Menschen nicht kennen? Und hat Ridley Scott hier vielleicht bewusst so etwas Abscheuliches und so etwas uns Menschen Fremdes oder so ein fremdes Design gewählt, beziehungsweise der gute Hans-Rudolf Giger dann eben erschaffen, um eben diese Abneigung auch beim Zuschauer zu erzeugen und eben uns dazu zu bringen, uns eigentlich gar nicht damit auseinanderzusetzen, sondern damit wir dieses Alien auch ungefragt als so eine Art absoluten Feind ansehen.
Also jetzt wird es wirklich kontrovers. Ich habe einen komplett anderen Interpretationsstrang gewählt.
Mhm.
So könnte man es tatsächlich auch sehen. Ich habe jetzt das Alien in Bezug zur Katze ja so gedeutet, dass die Katze ja, sage ich mal, nicht in das Beuteschema oder nicht zur Motivik des Aliens in irgendeiner Art und Weise passt. Wenn ich jetzt diesen Begriff droppen lasse, ich weiß jetzt nicht, ob dir da irgendwie das Gesicht entgleist, weil du überhaupt nicht damit gerechnet hast.
Oh, je, je.
Aber meiner Meinung nach ist das Alien einfach ein kontroverser Penis auf zwei Beinen.
Nee, das habe ich auch im Kopf so, gehabt, ja.
Genau.
Also, ja.
Und das ist schon pervertiert genug,
ja,
dass dieses Alien, dieses teuflische Phallus-Symbol, dann sowohl Mann als auch Frau jagt und zur Strecke bringt. Und ich glaube, wenn man das Motiv dann, wenn dazu noch, also neben Mann und Frau noch ein Tier, eine Katze hinzukommen würde, das wäre dann irgendwie zu pervers.
Ja, okay.
So, also ich finde so dieses Alien-Design, das entstand ja in den 70ern. Und ich hatte auch nachgelesen, dass gerade in den 70ern in den USA so feministische Bewegungen gerade so am Laufen waren. Mhm. Und dadurch hätte man vielleicht, oder dadurch kann man vielleicht deuten, dass H.R. Giger da so ein bisschen das Ohr an der Masse hatte und gehört hatte, was könnte ich denn jetzt für ein kontroverses, für ein Zuschauer anziehendes Alien schaffen, was vielleicht auch so diesen Zeitgeist der 70er oder so soziale Themen der 70er aufgreift, und das Ganze dann, sage ich mal, in einem Horrorfilm darzustellen. Und da treffen für mich alle Eigenschaften des Aliens irgendwie in diese Interpretationsweise, wäre das einfach eine Schippe zu pervers. Mhm. Also dass so eine Katze selbst als Wirt, ich glaube auch ein Facehugger, würde eine Katze da um so ein Ei rumtanzen, würde sich da ein Facehugger wohl nicht bemühen, da rauszuplatzen. Mhm. Sondern es geht schon sehr um Mann und Frau gleichermaßen.
Absolut, ja. Was sich auch beides eigentlich in diesem Alien manifestiert, ne? Also ich habe dann auch Texte dazu gelesen, dass du im Prinzip diesen großen Penis hast.
Ja.
Ne? Oder dieses Phallus-Symbol, dass du aber gleichzeitig dann noch diese Zunge hast, die dann auch so eine Art Penetrierung sein könnte, in Hinsicht, dass es sich um eine Vagina handelt, ja? Die dann sozusagen aus der Zunge nochmal herausspringt, um sozusagen einen Mann auch noch zu penetrieren, dann im Endeffekt, ja? Also so ein Wesen im Prinzip, was diese ganze Crew in ihrer Sexualität komplett irgendwie trifft, oder in dieser Abstinenz von Sexualität, könnte man ja auch sagen, ja. Wir sehen ja, und das ist auch ein schöner Teil der Atmosphäre, die in der Crew gezeigt wird. Eigentlich haben wir ja nicht das Gefühl, dass sich zwischen irgendwelchen dieser Figuren sexuelle Spannungen auftun oder so, ne? Das Witzige ist aber, dass wir so kleine Hinweise bekommen, dass die Sehnsucht nach Sex schon da ist, ja. Also zum Beispiel die Pornohefte, die man in einer Szene sieht, ne? Ganz, ganz wichtig. Und das wäre ja, glaube ich, auch in Wirklichkeit nicht so, dass du jetzt in so einer Crew, wenn du jetzt, wenn jetzt Männer und Frauen oder Männer und Männer, Frauen und Frauen, so lange unterwegs wären und keinen Sex hätten, dass sie dann so sozusagen aufeinander abgehen würden, glaube ich, sondern dass sich das eher so unterschwellig alles zeigt, ja. Also sie würden sich, glaube ich, man müsste sich ja fragen, wie würde man sich selbst da verhalten? Und ich glaube, man würde sich dann eher ganz normal verhalten und sozusagen so ein Geheimnis vielleicht auch irgendwie draus machen, ja, und das irgendwie vielleicht versuchen zu unterdrücken. Und ich glaube, dass wir, beziehungsweise auch wenn das eben nicht gegenseitig gewollt wird, ne, also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass Alan Ripley beispielsweise auf irgendeinen Typen auf diesem Schiff steht oder so, ne? Und ich glaube, dass dieses Alien eben auch dazu da ist, und da hast du vollkommen recht, und das würde die Interpretation mit dem anderen und dem Vergleich mit der Katze schon widerlegen, diese Crew dann eben in ihrer Sexualität, in ihrer sexuellen Abstinenz total trifft und eben penetriert. Mhm. Es gibt ja auch diese Szene, wenn das Alien vor dieser blonden Frau steht, mir ist leider ihr Name nicht mehr gelaufen.
Lambert?
Lambert, das kann sein, ja. Und man sieht eben, wie der Schwanz des Aliens dann die Vagina in die Vagina eindringt und so, ne?
Ja, genau. Ja?
Und generell auch, dass du ganz, ganz oft eben, wenn das Alien vor den Leuten steht, siehst du sozusagen das Gesicht des Aliens und wie diese Zunge da mit diesem weiteren Maul rauskommt, ja? Also diese richtige
triefend,
fletschend. Ja, also wirklich eine Penetration, kann man sagen.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ich kann da auch deinen Interpretationsansatz mit der Katze, dem Fremden, nachverfolgen. Aber ja, also für meine Begriffe ist so dieses Alien auf diesem Schiff, wozu man vielleicht nochmal hinweisen sollte, dass die Situation auf dem Schiff mit der Crew, also so, so dieses Verhalten untereinander, sehr alltäglich rüberkommt. Also man merkt hier wirklich, es ist keine besondere Mission, die erfüllen keinen besonderen Auftrag, sondern es ist einfach dreckige, schlecht bezahlte Arbeit. Nicht die besten Umstände, alle sind irgendwie müde, ein bisschen kaputt und wollen einfach nur noch den Auftrag, den Job fertig bringen. Dann springt Mutter an, System weckt die Crew und alle sind so ein bisschen in so einer Katerstimmung. Mhm. Allen ist überhaupt nicht die Stimmung nach irgendwelchen Sexualitäten. Mhm. Diese Pornohefte, ich wüsste jetzt auch nicht, wem die gehören. Ich glaube sogar fast, dass...
Ich auch nicht im Kopf.
Aber die werden dann nochmal instrumentalisiert von einem Besatzungsmitglied. Können wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Aber ja, genau. Und dazu dieses krasse Gegenstück, dieser Eindringling, dieses Alien als Perversion der männlichen Lust.
Ja.
So, der dann wütet, in einem Raumschiff mit engen Korridoren, mit langen, engen Korridoren, wo man ja auch wieder so ein bisschen den U-Verschlag hinbiegen könnte, dass das ein sehr weibliches Raumschiff ist, in dem dann dieses Phallus-Symbol sein Unwesen treibt. Hm. Könnte man so weit treiben. Das sind, ich glaube, die Interpretationen, die gehen noch viel weiter und sind viel abstruser. Hm. Aber ich glaube mal, so ist das schon mal ein ganz noch begreifbarer und deutlicher Interpretationsstrang, wo es sich auf jeden Fall lohnt, den mal weiterzudenken.
Ja, es hat auf jeden Fall auch was von Vergewaltigung irgendwie, ja. So diese ganz große Nähe und dieses Bild, was wir beide kennen aus dem dritten Teil, ist ja auch im Prinzip das Gleiche. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, dass du ja im Prinzip in Teil 3 dieses Gefängnis dann im Endeffekt hast, wo Alan Ripley ja auch die ganze Zeit von Männern umgeben ist, ja. Und das ist auch so eine Atmosphäre. Und das Gefängnis ist natürlich auch konnotiert als ein Ort, an dem es durchaus mal zu sexuellen Übergriffen kommen kann. Ne? Und ganz wichtig, um dieser Interpretation nochmal zu folgen, möchte ich auch mal, Spoiler, auf das Ende des Films, wobei eigentlich muss man nicht sagen, wir spoilern eigentlich in jeder Folge, ne? Ist eigentlich rotz egal, auf das Ende des Films zu sprechen kommen, nämlich dann, wenn Alan Ripley das Schiff verlassen hat, ja, sie ist ja dann die einzige Überlebende, kann man sagen, glaubt sie, also zusammen mit der Katze, aber das Alien hat sich dann auch mit auf dieses andere, kleinere Schiff geflüchtet. Und da haben wir im Prinzip diese Form von einer zur Schau gestellten offensiven Sexualität des Aliens nochmal vor Augen geführt. Und zwar sehen wir dann eine Szene, in der Ellen nach und nach ihre Kleidung los wird. Also sie ist nicht total nackt zu sehen, sondern sie hat dann, glaube ich, noch so ein Höschen und ein Hemd an oder so.
Ja,
also so genau. Ein, ne? Und dann ist es ja so, dass sie dann sieht, dass das Alien mit auf das Schiff gekommen ist, offensichtlich, ne? Und das ist ganz interessant, weil dieses Alien liegt ja dann so da. Und ich habe mir das so vorgestellt, das ist ja eigentlich wie so ein Typ, der im Bett liegt und sozusagen wartet, ja? Mhm. Wartet, dass sozusagen die andere Person auch ins Bett kommt. Und das, was Alan dann macht, ist dann witzigerweise auch, sich in diese kleine Kammer zurückzuziehen und sich einen Anzug anzuziehen, ja. Also sie zieht sich erstmal was an und gibt das Signal, nein, das wird nicht passieren und so, ne. Also es ist direkt so ein Schutzmechanismus, der dann aktiviert wird. Und dann schafft sie es ja, das Ding doch noch loszuwerden, ja. Aber das ist ja auch wie das wieder da lag, ich habe mir dann sofort gedacht, irgendwie passt das genau zu dem, was man vorher schon gesehen hat, ja. Wenn man diesen Strang der sexuellen Penetration auch folgt, ne. Oder dieser... diesem Vergewaltigungsthema.
Genau. Oder so, ne? Und da gibt es ja auch wiederum verschiedene Stadien, die sowohl vom Alien, also vom Xenomorphen, als auch vom Facehugger. Der Facehugger, könnte man sagen, dass das, sag ich mal, der Parasit ist, der dann das Baby in den Wirt ablegt. Und diese ganzen Sequenzen könnte man zum Beispiel als Penetration bezeichnen, wenn der Facehugger in den Schlund eines Menschen fährt, um dort was abzulegen, also den Xenomorphen, diesen Fötus abzulegen und, die Menschen auch weiterhin zu beatmen. Da kommt es dann somit zur Schwängerung, egal ob Mann, ob Frau, also selbst ein Mann kann geschwängert werden, was so dieses biologische Verhältnis zwischen Mann und Frau komplett auflöst. Komplett auflöst. Und dann kommt es dann, wie gesagt, auch zur Versklavung, da der Mensch dann gezwungen ist, dieses Monster auszutragen und dann auch irgendwann zur Zerstörung. Hm. Genau, das so vielleicht als Stadien. Ich habe mir da noch nochmal so eine heiße Interpretation rausgeschrieben. Könnte sein, dass Mann wie Frau von einem patriarchalen Trieb unterworfen werden, um dann letztendlich versklavt zu werden zerstört zu werden. Hm. Ja, also so dieses oppressive, dieses unterdrückende Patriarchat in Form des Aliens bzw. des Facehuggers und des Xenomorphen, die auf Mann wie Frau einwirken, das biologische Verhältnis aufheben und so eine neue Struktur schaffen in der Pyramide. Der Lebewesen.
Aha, okay. Okay, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, ja. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, wenn ich so auf die Uhr gucke. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel du noch loswerden möchtest. Also wir müssen uns natürlich jetzt nicht irgendwie stressen oder so. Mhm. Ne? Ich hätte jetzt noch einen Punkt, auf den ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Und zwar haben wir ja letzte Woche bereits festgestellt, dass wir im Prinzip bei Blade Runner oder mit Blade Runner so ein durchaus selbstreflexives Werk haben, ja, also im Sinne von ein Film, der auch noch über den Film selbst etwas aussagt. Ich finde, dass Ridley Scott das eben 3 Jahre vorher mit Alien auch schon gemacht hat, ja. Das geht ja in der Auseinandersetzung mit dem Fremden oder mit dem Titel des Films eigentlich schon los. Ja, Alien, etwas anderes, etwas Fremdes. Und ich finde, dass dieser Film eben auch das Verhältnis vom Zuschauer zum Medium Film in einer gewissen Weise widerspiegelt beziehungsweise darüber reflektiert. Und ich möchte das mal kurz erläutern, wie ich das gesehen habe. Und zwar ist ja der Kinobesuch für uns Zuschauer auch immer irgendwie eine Erfahrung mit dem Fremden, ja? Also wir gehen im Prinzip in eine fremde Welt hinein oder begeben uns da in eine fremde Welt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt und trotzdem sehen wir ja immer irgendwelche Sachen, die irgendwie uns bekannt vorkommen, ja? Also wir sehen Menschen, wir sehen Tiere, ja, am Beispiel von Alien. Wir sehen aber auch immer irgendwie etwas Fremdes und machen immer eine Erfahrung mit etwas, was nicht unbedingt Teil unserer unmittelbaren Lebensrealität ist. Ja, ob das jetzt beispielsweise im Gangsterfilm-Genre ist oder ganz besonders natürlich im Horrorfilm oder im Science-Fiction-Film. Ja, und ich finde, dass das Alien selbst dann eben auch wieder unser Verhältnis eigentlich zum Film widerspiegelt. Und das lässt sich an einer Szene besonders gut festhalten, wie ich finde. Es gibt eine Szene, wenn eben John Hurt, Gilbert Kane, auf einem OP-Tisch liegt. Also ich meine jetzt nicht die Szene, in der sozusagen die Geburt stattfindet, sondern vorher schon. Mm. Und das Alien auf seinem Kopf sitzt. Mm. Und es geht dann darum, dieses Alien oder um die Frage, wie geht man jetzt mit diesem Alien um? Und dann gibt es 2 Arten und Weisen oder 2 Positionen, die da zur Schau getragen werden, wie man eben auch dem Film Alien meiner Ansicht nach begegnen kann. Und zwar sagt Ellen Ripley in dieser Situation, sie würde am liebsten dieses Alien loswerden, wir sollen das überhaupt nicht untersuchen. Ja, es geht im Prinzip gar nicht darum, hier irgendwas herauszufinden und so. Das ist aus meiner Sicht der Zuschauer, der Filme als Unterhaltungsmedien konsumiert, sich eben von einer weiteren Untersuchung abwendet und im Prinzip so eine Art, ich gehe da rein und ich mache mir keine weiteren Gedanken darüber, ja. Während die anderen Crewmitglieder, allen voran eben Ash, Ian Holm, dankeschön, eben untersuchen möchte, ja. Er möchte mehr darüber hinausfinden, ja. Er möchte sich noch weiter damit beschäftigen. Er möchte wissen, was ist das jetzt für eine Lebensform? Und ich finde, dass auch gerade das spätere Alien diese Form diese Beziehung zwischen Zuschauer und Film nochmal besonders hervorhebt. Denn wir sehen ja ein Wesen, was im Grunde genommen organische und sogar humanoide Züge hat. Ja, also wir sehen, wie du schon gesagt hast, wir sehen im Prinzip einen Penis. Wir sehen aber auch sozusagen eine Art Persona dahinter. Also im Sinne von ein humanoides Wesen, im Sinne von, das hat Arme, es hat Beine, ne? Es hat ein Gesicht, es hat eine Zunge. Ne? Das heißt, wir sehen da schon was Bekanntes drin, aber gleichzeitig etwas, was uns total fremd vorkommt. Und in diesem Sinne, in dieser Interpretation könnte man sagen, dass die Crewmitglieder sowas wie die Zuschauer sind, während das Alien der Film ist, der auf der einen Seite eben sich als nicht so leicht durchdringbar erweist, ja, der sich nicht so leicht deuten lässt und wo man nicht so richtig weiß, wie soll man damit umgehen, der aber auf der anderen Seite auch wieder dann was mit dem Zuschauer macht. Im Sinne, ja? Also jetzt mal ganz, ganz groß, ne? Und den Zuschauer dann doch dahingehend beeinflusst und in gewisser Weise verführt, ja? Seduktion und so, ja, ne? In einer anderen Interpretationsweise könnte man natürlich auch, aber dafür habe ich dann zu wenige Belege, muss man sagen, dass wir diese beobachtende Kamera die ganze Zeit haben, die die Crewmitglieder eben beobachtet, ja? Und ich habe vorhin schon gesagt, so ein Typ, der dann, wie so ein Typ, der dann so durchläuft teilweise in manchen Szenen, dann könnte man auch wieder sagen, dass die Beobachtungsperspektive beim Alien liegt und die Crewmitglieder in gewisser Weise dann die sozusagen die Zuschauer sind. Also sozusagen das durch das Alien, die beobachtende Perspektive des Aliens, haben wir im Prinzip die Perspektive des Kameramanns, des Regisseurs, der natürlich auch auf sein Publikum schaut und sieht, wie kann ich mein Publikum beeinflussen auf eine Weise.
Ich versuche mal, ob ich das jetzt zusammenbekomme. Also die Gedanken, die mir jetzt dabei jetzt durch den Kopf gegangen sind. Also würdest du, um mal bei den Worten eines sehr bekannten YouTube-Filmrezensenten zu bleiben, würdest du sagen, dass Ellen Ripley eher der Schauer ist und Ian Holm der Seher?
Ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage.
Geh mir mal davon aus, es ist einfach so.
Ja.
So, Ian Holm ist dann, also Ash ist dann dieser Forschende, der wissen will, was dahinter steckt. Aber der wird dann durch diese Seduktion des Films ja in so eine Nachahmerrolle getrieben, indem er Ellen Ripley mit dieser Zeitung, die er auch zu einem Phallus-Symbol formt, rollt, um dann Ellen Ripley im Streit dann, sage ich mal, durch den Mund damit zu erwürgen,
ja,
oder,
ja, ja,
oder die, auf jeden Fall die Luft abzuschnüren.
Ja.
Da könnte man ja dann wieder so einen negativen Einschlag finden, dass man sagt, okay, manchmal ist es einfach besser, nicht zu tief zu forschen. Sonst, falls man, sage ich mal, die psychischen Dispositionen nicht findet, die den Film ja auf eine verträgliche Art und Weise einrezipieren lassen. Sondern, dass man sich davon vielleicht irgendwie ja als Nachahmungstäter beeinflussen könnte. Also so überspitzt jetzt, weil du das gerade gesagt hast, Ash, der Forschende, der dann aber auch, sag ich mal, davon so beeindruckt ist, sagt, es ist ein perfekter Organismus.
Ja.
Und wird dann, kommt dann, sag ich mal, auch zu seinem Lebensende. Ihm wird ja der Kopf abgeschlagen, stellt sich raus, ist ein Android. Genau, der dann auch dem Alien in einer gewissen Art und Weise nacheifert, auch was, obwohl es ein Android ist, von dieser Sexualität mitbekommt, was eigentlich im Prinzip gar nicht möglich sein kann, wenn eine Maschine ist, aber trotzdem auch so dieses starke Verlangen hat, jetzt ist das Alien da und jetzt möchte ich aber auch mal, jetzt hab ich gesehen, wie es funktioniert, so kann man sowas in Perfektion vollführen und jetzt will ich aber auch mal mit meinem Pornoheftchen.
Also, dass wir, man könnte vielleicht sagen, dass Ian Holm oder Ash in diesem Falle dann, wie du schon gesagt hast, der Typ ist, der sich eben nicht vom Film verführen lässt, sondern der eben als reiner Analytiker da reingeht und dann eben nicht diesen Zugang dazu bekommt, eben diese besondere Erfahrung dann nochmal zu machen, ja, also die dann darüber hinausgeht und die einen vielleicht auch in einer gewissen Weise emotionalisiert und die einem dann eben diese fantastische Kinoerfahrung gibt, die wir uns eigentlich immer wünschen, ja.
Ja, vielleicht sollte uns das auch sagen, dass Androiden besser nicht ins Kino gehen sollen.
Das könnte sein, ja.
Da sie vielleicht ja kein moralisches und ethisches Maß für solche Filme haben.
Ja.
Aber ja, ist ganz interessant, ja.
Ja.
Das wäre dann auch der Punkt gewesen, den ich vorhin benannt hatte. Diese Szene, Vergewaltigungsszene, diese Streitszene, die dann in einer handgreiflichen Eskalation endet, in dem dann Ash, der Kopf mehr oder weniger abgetrennt wird. Genau, ja, stark.
Ich finde das schön, dass du das nochmal gesagt hast mit dem mit der Zeitung, weil ich das tatsächlich jetzt für Rezension, für unsere Besprechung total vergessen hatte. Aber ja, natürlich, das ist ja auch was, ja,
was des Films.
Er rollt sie und
will sie in den Mund stecken.
Ja, genau. Ja.
Ist schon sehr, ja, sexistisch aufgeladen. Hm.
Hast du noch ein Thema, über was du sprechen möchtest?
Ich hatte mir noch was aufgeschrieben, gerade zum Thema Feminismus und seine Ängste. Mhm. Vielleicht, das hatte ich aus dem Heft 49 der nicht mehr im Druck befindlichen Zeitschrift Horror, Frauen und Film. Mhm. Dass ja dieses Schwängern, dieses parasitäre Verhalten des Facehuggers oder des Xenomorphen, gerade bei den Männern. Ich erinnere da an diese eine Schlüsselszene, in der das erste Mal dieser Chestburst stattfindet, wo man diesen ganzen Prozess mitbekommt von, sag ich mal, diesem Koma, dieser Vergewaltigung, dann so dieses langsame Erwachen, sich wieder gut fühlen, alles ist okay und dann wiederum aber dieses Schwangersein, um dann letztendlich mit der Geburt ja zum Tod zu kommen, dass das, sag ich mal, so die Übertragung von tiefen femininen Ängsten. Also ich erinnere da auch nochmal an Filme wie Das Omen, dass, sag ich mal, Kinder dann doch oder diese Angst vor dem eigenen Nachwuchs, dass die schon irgendwo in der Gesellschaft besteht, wenn auch nicht mehr so exzessiv. Also es ist vielleicht schon so eine anachronistische Angst, die dann vielleicht schon so überlebt wurde, aber dann ganz tief, wenn man sich mit dem Thema Geburt beschäftigt, bestehen mit Sicherheit bei Frauen noch die Ängste. Da ist ein Mensch in mir, ist ja an sich, sage ich, um es mit Alltagsgedanken irgendwie aufzuführen, was sehr abstrakt ist. So, dass da so ein anderer Mensch in einem heranwächst, man kennt es nicht, man weiß es nicht, klar, Mütter und Müttergefühle, da muss man nicht viel zu sagen, aber gerade im Thema...
man kennt es ja.
Ja, genau, also ich wollte jetzt nicht noch das Thema öffnen, das würde zu weit führen, aber ja. Beim Horrorfilm zu bleiben, ist es vielleicht noch ganz interessant, dass diesen Prozess oder diese Ängste dann auch mal sehr performativ ein Mann nachfühlen kann,
dass ja.
man quasi auf der Leinwand oder auf dem Fernseher gezeigt bekommt, hier, so fühlt es sich, so könnte sich eine Geburt bei Männern anfühlen, voller Qual, voller Schmerzen und dann natürlich das Horrorelement, das Aufplatzen des Brustkorbs, das Aussteigen des, des Babys, des kleinen Xenomorphen. Wäre vielleicht noch so ein Ansatz, um vielleicht nochmal so ein Motiv zu verbalisieren, was es vielleicht mit der Schwängerung so auf sich haben könnte. Mhm. Ja, genau.
Das ist schon eine krasse Szene. Also es ist auch eine, also die Szene, die wahrscheinlich mit als erstes in den Kopf kommt, wenn man an Alien denkt, oder? So auf jeden Fall. Ich habe mich auch total erinnert gefühlt an einen Film, der später kam, nämlich an The Thing. Wenn du ja auch sozusagen so einen Typen auf so einer Art OP-Tisch, oder das ist kein OP-Tisch, aber auf so einem Schiff liegen hast, auf so einem, nicht Schiff, habe ich gerade Schiff oder Fisch, auf jeden Fall auf einem Tisch liegen hast, ne? Und dann auch eben daraus dann das Monster rauskommt sozusagen, ne? Dann ist es ja so mit dem Defibrillator und dann werden die Hände so abgebissen und dann kommt ja dieses, ne?
Ja.
Auch ein Motiv, was dann später in der Filmgeschichte auch noch aufgegriffen
wird.
Ja. Wollen wir es dabei belassen oder hättest du noch etwas zu sagen?
Also, ich hatte mir jetzt nichts mehr dazu gedacht. Ich glaube, wir sind auch auf alle Themen in Gänze eingegangen, die man jetzt so in einer Stunde und ein paar zerquetschten so eingehen könnte. Ich glaube, das war ein ganz guter Rundumschlag, um einmal etwas näher sich mit Alien zu beschäftigen. Ich glaube, man könnte auf einzelne Schlüsselszenen oder auf so ein paar Handlungsstränge, auf inhaltliche Sachen noch genauer eingehen. Könnte die wiederum mit den Motiven überführen. Aber ich denke mal, falls du nichts mehr hast, dann...
Aber du hast vollkommen recht. Ich würde tatsächlich sagen, es ist ein Film, in dem fast in jeder Szene irgendetwas Wichtiges steckt, was irgendwie in ein Motiv reinpasst, dem man folgen kann. Mhm. Also ich habe jetzt auch in der Vorbereitung, während ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, ich habe mir selten so viele Notizen zu einem Film gemacht. Mhm. Ich habe 4 Seiten Notizen gemacht, ne, was ich so nebenbei mitbekommen hatte, weil ich wollte es natürlich neben den Freunden auch nicht so machen, okay, ich halt jetzt an und schaue die Szene nochmal oder sowas, ne? Aber das ist schon allein da sehr, sehr viel zusammengekommen. Das ist extrem spannend, dieser Film.
Und mir hat es auch wieder mal gezeigt, ich hatte es dir schon gesagt, bevor wir den jetzigen Podcast aufgenommen haben, dass Ridley Scott gerade in Blade Runner und den Alien wirklich eine meisterhafte Regisseurleistung geleistet hat. Mhm. Also das beeindruckt mich nachhaltig, was das eigentlich für starke Filme sind, wenn man sich im Nachgang nochmal tiefer damit beschäftigt. Mhm. Ja.
Zwei absolut fantastische Filme. Drei absolut fantastische Filme, muss man... Ja, du hast noch was gesagt.
Ich hätte noch so einen kurzen Vergleich zu Filmen, zu Horrorfilmen der 70er.
Gerne.
Die man vielleicht so am prägnantesten in Erinnerung behalten sollte. Da wären ja zum einen Jaws und Halloween. Und damit, also Halloween von 78, Jaws von 75. Hm. Und dann Alien 79, und das ist ja so diese Riege des klassischen Hollywood-Horrorfilms, die dann, sag ich mal, begründet wurden durch Spielberg, durch Carpenter und Scott, und dann natürlich immer weiter und weiter geführt wurden. Genau, das wollte ich nur mal kurz anmerken, dass man so auf den Schirm hat, dass so diese drei Big Player, Jaws, Halloween und Alien, dann auf einer Stufe stehen und sag ich mal, schon so einen Weg für die nächsten, für die 80er, 90er und 1000er vorgeben.
Hm. Auch Jaws und Halloween, fantastische Filme von zwei fantastischen Regisseuren, von Steven Spielberg und John Carpenter. Und wo wir beim Thema Regisseure sind, haben wir ja, ich habe es gerade eben schon angedeutet, wir haben ja jetzt drei fantastische Filme gesehen, Gladiator, Blade Runner und Alien heute, die vom gleichen Regisseur sind. Ne? Und wir haben tatsächlich im Vorgespräch gedacht, wir behalten das so bei, dass wir uns eben nicht einzelnen Filmen immer widmen, so wie wir es am Anfang gemacht haben, wo es so, da hat man mal 1917, da hat man mal Pulp Fiction, ne? Und dann, womit ging es weiter? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wir hatten Casablanca.
Casablanca und Call Me By Your Name und so,
die hatten
dann alle, ne? Sondern wir werden das jetzt in Zukunft so behandeln, dass wir in erster Linie Regisseure in Blick nehmen. Also nacheinander einzelne Filme von Regisseuren uns angucken und uns vielleicht ansehen, okay, wo gab es da vielleicht eine Entwicklung, wie hängen die unterschiedlichen Filme zusammen, lässt sich vielleicht ein durchgängiger Stil oder durchgängige Themen, lassen die sich erkennen. Ne? Das haben wir jetzt mit Ridley Scott gemacht und wir werden das eben jetzt so fortführen. Und der nächste Regisseur ist auch ein Regisseur, der durch sehr, sehr viele fantastische Filme bekannt ist, unter anderem auch einen sehr, sehr großen Science-Fiction-Klassiker, wo wir wieder beim Thema bleiben. Aber ich glaube, das nächste Mal werden wir noch nicht mit diesem großen Science-Fiction-Klassiker anfangen, oder? Na, wir werden mal gucken. Ne? Wir wissen auf jeden Fall noch nicht, welchen Film wir als nächstes besprechen. Wir wissen aber schon, um welchen Regisseur es in nächster Zeit geben wird.
Es mangelt auf jeden Fall bei diesem Regisseur nicht an hochklassischen Filmen. Deswegen kann man geflissentlich auf diesen ominösen Science-Fiction-Film verzichten und könnte auch jeden anderen Film des Regisseurs nehmen und hätte einen guten Film vor der Brust.
Absolut. Wobei wir den schon besprechen müssen, finde ich.
Auf jeden Fall. Falls wir uns in der nächsten Folge nicht dafür entscheiden, macht das überhaupt
nichts. Dann macht das überhaupt nichts, ja.
Denn ich sage einfach mal, um wen es geht. Es geht um den großartigen Regisseur Stanley Kubrick.
Ganz genau. Stanley Kubrick, einer der ganz, ganz großen, nicht nur Filmemacher, sondern auch Künstler der Filmgeschichte. Also es ist wirklich ein Regisseur, dessen Filme so unfassbar artifiziell sind, so perfekt nach dem goldenen Schnitt angeordnet und so, der sich wirklich dann eben auch als, ich weiß nicht, ob er sich selbst so verstanden hat, aber der eben auch als Künstler rezipiert wird durchaus. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, alles Weitere werdet ihr in den nächsten Folgen sehen können und wir werden vielleicht auch im Vorfeld mal sagen, um welchen Film es geht. Müssen wir mal gucken, keine Ahnung. Wir haben das ja bisher auch auf Social Media recht spartanisch
gemacht. Ja, genau. Über die üblichen Kanäle könnten wir euch dann in Bälde informieren, um welchen Film es sich handeln könnte.
Mal gucken. Bis dahin bleibt uns, glaube ich, nur noch die gute alte Verabschiedung und macht's gut. Bis bald.
Macht's gut.